So, und wir starten auch direkt durch in dem Gottesdienst heute zur Predigt. Wir können schon mal aufschlagen zu Richter, Kapitel 6. Ich habe diese Woche in den Archiven der Gemeinde gewühlt und habe mir einfach angeguckt, was haben wir in den letzten Jahren, so in verschiedenen Jahren gepredigt. Und es gab eine Predigtenserie und auch ein Thema, ein Jahresthema im Jahr 2014. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Überleg mal kurz. Das war das Thema im Glauben gegründete Gemeinschaft. Und wir haben lange überlegt, weil es gibt einen Terminus im Englischen, der heißt Faith-Based Ministry. Und einfach nur gläubige Gemeinschaft hat es nicht so ganz auf den Punkt gebracht, weil wir was Tieferes dahinter verstehen. Und das Thema war eben im Glauben gegründete Gemeinschaft als ein Gegensatz zu Flaw-based Ministry oder eben defizitorientierte Gemeinschaft. Das funktioniert im Deutschen auch nicht ganz so gut wie im Englischen. Aber da habe ich lange gewühlt und überlegt und gesucht und geschaut, wo wir denn, was denn alles da wir so gepredigt haben. Und ich musste wirklich suchen, weil auf unserer Webpage gibt es ein Predigtenarchiv. Aber dieses Predigtenarchiv geht nur bis zurück bis zum Jahr 2016. Und dann habe ich Thorsten gefragt, okay, Thorsten, wie komme ich denn an diese Predigten ran? Und er hat mir einen Link geschickt, der heißt tapearchiv.de. Und zur Erklärung für Vanessa, Tape ist sowas, so eine Kassette, so aus dem letzten Jahrtausend. So ein Plastikding, was man in einen Koffer reinsteckt und dann gibt es da so Bänder, die abgespult werden und dann hört man was. Also ein vorsintflutlicher MP3-Player. Oder sowas in der Art. Und da habe ich ein bisschen rumgewühlt und gesucht und verschiedene Predigten zu dem Thema gehört und da war sehr inspiriert. Weil ich dachte, was damals 2014 gepredigt wurde, ist heute genauso wichtig und relevant für uns und vielleicht etwas, woran ich uns alle erinnern will heute. Schaut mal in Gideon Kapitel 6. Ich lese mal ab Vers 12. Also Israel wird von den Midianitern überrannt. Das war ein Volk, was damals verschiedene andere Völker sehr bedroht hat und Raubzüge geführt hat durch deren Länder. Und jetzt geht es hier in Kapitel 6, Vers 11 um Gideon, um seinen Vater. Und dann ist eben hier in Vers 12 heißt es, da erschien Gideon, der Engel des Herrn, und sprach zu ihm. Nun, was ist mit dem Engel des Herrn gemeint? Jemand mit einer Botschaft von Gott, in welcher Form auch immer, ob der jetzt Flügel hatte oder nicht, kann ich nicht sagen, steht hier nicht so drinnen, zumindest so beschrieben. Aber jemand mit der Botschaft von Gott kommt zu Gideon. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Und das ist wieder schönes Lutherdeutsch hier. Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Was ist ein streitbarer Held für die Teens vielleicht? Gott kommt zu ihm und sagt, also ich stehe voll hinter dir und du bist ein voll krasser Typ, der richtig viel am Start hat und ein Held sein kann und streitbar ist, der in der Lage ist zu kämpfen. Und Gideon aber sprach zu ihm: Ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist es uns dann das alles widerfahren? Wo sind denn all seine Wunder, die unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun hat der Herr uns verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. So seine Haltung ist: Naja, was hat denn Gott schon Großes gemacht in meinem Leben? Was war denn schon so Großes da? Und er kann nicht sehen. Er schaut seine eigene Biografie, seine eigene Geschichte nicht mit diesen gläubigen Augen an. Und er sieht Gott nicht wirken. Und er sagt sogar noch viel mehr: Mensch, damals also unsere Väter haben uns immer davon erzählt, vielleicht so wie wenn du jung bist in der Gemeinde, ja, die ganzen Älteren erzählen über diese krassen Geschichten aus den 90er Jahren und die unglaublichen Dinge, die da passiert sind. Aber was ist denn jetzt schon passiert? Sind es nur die Geschichten von damals? Ich kann es nicht sehen. Und schau mal, wie Gott darauf reagiert. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. So seine Reaktion darauf ist wieder nicht so: Ja, stimmt, eigentlich war nicht so viel los die letzte Zeit. Nee, er sagt: Geh hin in dieser deiner Kraft. Geh einfach mit der Kraft, die du hast, geh hin und probier was aus. Und du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. ich habe dich gesandt, ich stehe hinter dir. So geht es ganze Weile hin und her, wir schauen uns das gleich noch weiter an. Aber ich erinnere mich an eine Situation, da war ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, vielleicht 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre alt, frühe Grundschulzeit. Und da war ich beim Probetraining bei FC Hertha München. Ja, München hat auch ein FC Hertha, die haben es aber nicht in die erste Bundesliga geschafft. Aber die waren damals ein Verein, der sehr, sehr gute Jugendarbeit gemacht hat. Und ich war bei einem Probetraining dort. Wir sind gelaufen, da waren so 8 oder 10 große Fußballplätze auf diesem Gelände. Und meine Mutter hat mich da irgendwie rumgeführt und ich war so ein bisschen eingeschüchtert von diesen ganzen krassen Fußballern, die da rumgelaufen sind und ganzen taffen Typen. Und dann war dieses Probetraining da und bist ganz aufgeregt und denkst du, naja gut, vielleicht stelle ich mich einmal so vernünftig an, mal sehen. Und dann hast du verschiedene Übungen, die du machen sollst, ein bisschen Ball hier um Pylonen rumdribbeln und irgendwie aufs Tor schießen. Und dann haben wir so ein Spiel gemacht auf dem kleinen Feld. Und ich habe mich bemüht, sage ich mal. Aber danach kam der Trainer, der Jugendtrainer zu mir. Und er nimmt mich zur Seite und er legt seine Hand auf meine Schulter und schaut mich an und sagt, Mathis, du bist unser Mann. Und in dem Moment bin ich einfach ein paar Zentimeter größer geworden. Und weil ich das Gefühl hatte, hier ist jemand, der schaut mich an und er sieht Potenzial in mir, er sieht etwas, was ich vielleicht gar nicht so richtig sehe. Aber der sagt einfach, du bist unser Mann. Dich wollen wir haben hier in dem Verein. Und das war eine Aussage, in meinen Worten, eine gläubige Aussage. Nicht, dass ich schon all diese Zaubertricks bringen konnte, die diese ganzen anderen Leute aus der A-Jugend oder B-Jugend dort machen konnten. Aber er hat da was in mir gesehen. Er hat gesagt, du bist unser Mann. Ich weiß nicht, ob das seine Strategie war, um Leute in den Verein zu holen, der das zu 20 Leuten an diesem Tag gesagt hat. Aber einfach diese Aussage hat das mit mir gemacht. Und das ist also, was Gott hier macht. Gideon schaut sein Leben an und sagt so, boah, hier ist was schiefgelaufen, da ist was schiefgelaufen und das ist auch noch nicht passiert. Und Gott sagt, schaut nach vorne und sagt, aber das sehe ich in dir und das sehe ich in dir und das kann auch noch kommen. Und es geht weiter hier. Gott sagt zu ihm, geh du in deiner Kraft, Vers 15. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Gideon wiederum sagt, pass mal auf, ich erklär's dir nochmal. Ich bin aus dem Geschlecht Manasse. Das ist nicht gerade so ein Geschlecht wie Juda oder eines der großen, berühmten Geschlechter im Volk Israel, in dem ganz viele krasse Sachen passiert sind. Und ich bin aus dem Stamm Manasse. Und ich bin aus dem geringsten Geschlecht in Manasse. Also in einem Stamm in Juda, in Israel, der einfach noch nicht besonders viel geleistet hat. Und da bin ich auch aus dem geringsten Geschlecht. Und dazu bin ich auch der Jüngste in meiner Familie. Er sieht einfach bloß die ganzen Dinge, die nicht für ihn sprechen. Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Das ist seine einzige Antwort. Er sagt, pass auf, ist total egal, was deine Geschichte ist, was vorher passiert ist. Ich will mit dir sein. Ich bin Gott. Ich stehe hinter dir. Ich will für dich da sein. Und du sollst die Midianiter schlagen wie einen Mann. Ja, die Midianiter sehen jetzt aus wie dieses Volk mit ganz vielen Leuten und sie kommen immer und du versteckst dich im Kelter. Das ist noch eine kleine Fußnote. Der versteckte sich, er hat schon gearbeitet, aber er hat sich das Getreide bringen lassen auf den Hof und dann sich im Kelter versteckt. Das ist im Prinzip ein großes Weingär-Bottich-Fass und hat sich darin versteckt und hat da gearbeitet, um bloß nicht gesehen zu werden und sagt, du sollst die Midianiter schlagen. Die sind ganz viele, aber du wirst sie schlagen, wie, als wenn es nur eine einzige Person wäre, ein einziger Mann wäre. Gott schaut Gideon mit gläubigen Augen an. Er sieht nicht das, was gerade ist, sondern er sieht das, was möglich ist in ihm. In Hebräer Kapitel 11 wird das sehr gut erklärt. Und ich will mir nur die ersten 2 Verse hernehmen, die ich häufig gelesen habe. Aber als ich im Rahmen dieser Predigt das nochmal studiert habe, habe ich gedacht, vielleicht ist das auch ganz anders gemeint, als ich das immer verstanden habe. Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Er sagt, was ist Glaube? Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was heißt es, und ich habe bis jetzt immer gedacht, und ich kann nicht eindeutig sagen, wie es jetzt genau gemeint ist, aber bis jetzt habe ich das eigentlich immer so verstanden, dass es gibt Gott, und Gott kann man nicht sehen, aber Glauben heißt ein Nichtzweifeln, dass es diesen Gott, den man nicht sehen kann, doch gibt. Und eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Auch das ist Glauben. Ich hoffe, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich habe eine feste Zuversicht, dass es auch so ist. Das, was ich nicht sehen kann, daran glaube ich. So, habe ich das bis jetzt verstanden? Vielleicht ist es aber auch anders gemeint. Vielleicht ist es das, eigentlich vielmehr das gemeint, was Gott hier mit Gideon macht. Er hofft für Gideon, dass er bestimmte Dinge tun kann, die sich Gideon noch gar nicht vorstellen kann. Und nicht nur das, Gott hat eine feste Zuversicht auf das, was er dort hofft für Gideon. Und Gott, und es gibt diesen Gideon, so wie er im Moment ist, aber es gibt diesen Gideon, den man noch nicht sieht. Und im Sinne von Hebräer 11, was Gott hier macht, ist, er hat er zweifelt nicht an dem, was man noch nicht sieht. Er zweifelt nicht daran, dass Gideon noch dieser Gideon werden kann, den er jetzt noch gar nicht ist. Das ist ein großer Unterschied, wie wir zum Beispiel als Eltern mit unseren Kindern umgehen. Sehen wir nur, was jetzt gerade ist? Oder sehen wir vielmehr das, was da noch sein kann? Eine Sache, die bei allen drei Kindern bei uns immer wieder ein Thema war, ist Hausaufgaben. Erstens, Hausaufgaben aufschreiben. Wichtige Voraussetzung, um überhaupt Hausaufgaben machen zu können. Und beim einen oder anderen war es so eine strategische Sache, manchmal zu vergessen, die Hausaufgaben aufzuschreiben, dann muss man sie auch zu Hause nicht machen. So, und da haben wir eine ganze Weile dran gearbeitet, über Jahre. Und der nächste Schritt ist dann, die Hausaufgaben auch zu machen. Und das war bei allen dreien mal mehr, mal weniger ein konstantes Thema, ein Ringen. Und irgendwann, auch wiederum bei allen dreien, so in der 7., 8., 9. Klasse ist irgendwie der Schalter umgelegt gewesen und ab dann sind sie dann tatsächlich selbst gelaufen und sind sehr selbstständig geworden mit diesen Dingen. Aber davor waren Jahre von Ringen. Und die Versuchung war immer, sich darauf zu konzentrieren, auf das, was jetzt gerade ist, und dann frustriert zu sein und ungeduldig zu sein und lieblos zu sein. Und mit Sicherheit haben wir da auch als Eltern häufig am Ziel vorbeigeschossen in dem ganzen Prozess. Aber die Tatsache, dass wir nicht aufgegeben haben, war eine Aussage von Glauben. Es war eine Aussage von, ich glaube nicht, dass das, was jetzt gerade ist, schon das Endstadium ist, sondern ich glaube, dass da noch mehr möglich ist. Ich glaube, dass du da hinkommen kannst. Und das ist eine Haltung, wenn wir miteinander so umgehen, die unsere Beziehungen stärken, obwohl wir Konflikte und Herausforderungen haben. Wie schauen wir uns in unseren Kleingruppen, in unseren Bibelkreisen gegenseitig an? Schauen wir auf die Probleme und all das, was gerade nicht richtig läuft bei dem anderen oder bei uns als Gruppe? Oder haben wir vor allem diese Perspektive, was noch kommen kann, und fangen dann hier und jetzt so an zu handeln, dass wir Schritt für Schritt dahin kommen und drücken einander diesen Glauben aus? Auch wenn wir einander ermutigen oder ermahnen, ist es immer so wichtig, auch mit einzubeziehen, die Vision, die dahinter steckt, und zu sagen, ich glaube, dass wenn du das veränderst, kannst du in deiner Ehe an ganz anderen Punkt kommen, kannst du in der Beziehung zu deinen Kindern an ganz anderen Punkt kommen, kannst du im täglichen Leben einfach viel zuversichtlicher und sicherer sein. Deshalb spreche ich jetzt mit dir und nicht, weil ich jetzt dieses Problem sehe. Aber da muss man wirklich gut aufpassen. Ich kenne es von mir auch, wenn ich eine Schwierigkeit sehe, dann löst das Emotionen aus. Ja, und da passieren verschiedene Dinge in unserem Gehirn. Das ist ganz spannend, das mal zu studieren. Vereinfacht gesagt kann man sagen, es gibt so drei verschiedene Bereiche in unserem Gehirn, die so zusammenspielen. Es gibt ganz tief drinnen das, ja, alle Bereiche um den Gehirnstamm herum. Das ist, wo die ganzen Dinge gesteuert und ausgelöst werden, die wir nicht aktiv bewusst steuern können, wie unser Herzschlag oder ob unser Körper durch Schwitzen gekühlt wird oder unser Hunger, unsere Hungerimpulse und solche Dinge. Und dann gibt es da drüber einen Bereich, der heißt Amygdala, und es sind mehrere Bereiche des Gehirns. Wie das alles genau funktioniert, ist noch nicht annähernd erforscht. Aber da passieren all die, wenn alle Prozesse bewegt, die mit Emotionen zu tun haben und mit unserer Motivation. Und all die Gefühle, die wir haben, bewegen sich dort. Und dann gibt es da drüber einen Bereich, das ist der Neokortex, das ist ein Teil des Gehirns, wo das ganze Denken und Planen und solche Dinge stattfinden. Und wenn wir ein Problem sehen, dann werden unsere Emotionen aktiviert. Das kommt aus einem ganz tiefen Bereich, mit dem wir häufig gar nicht so richtig in Kontakt sind. Und dann fangen wir an zu diskutieren, zu argumentieren miteinander. Aber was emotional gesehen passiert, ist, dass auch, ich meine, tatsächlich auch visuell unser Blick sich verkleinert und wir also in solchen Diskussionen auch nicht mehr viel sehen, was um uns herum passiert. Und auch emotional passiert das Gleiche. Es ist, als wenn wir durch einen Gewehrlauf schauen oder durch einen Pistolenlauf gucken. Und ich habe unseren Nachbarn Brian heute Morgen angerufen und habe gesagt, hey Brian, er hat aus beruflichen Gründen eine Waffe. Und ich habe ihn gefragt, du, ist es okay, wenn ich mir den Waffenlauf ausleihe von dir heute für eine Illustration in der Predigt? Und er war gerade auf der Arbeit und hat gesagt, ja, also er darf das sowas nicht machen. Darf keine wesentlichen Bestandteile einer Waffe aus der Hand geben. Das hat er in seinem Waffenschein unterschrieben. Aber insofern habe ich mir mal das hier gesucht. Das ist von Jonas, eins von ihren Turngeräten, dieses Rohr. Aber emotional passiert mit uns, wenn wir nicht im Glauben gegründet denken, wenn wir defizitorientiert sind, folgendes. Wir gucken den anderen an und wir sehen nur diesen einen Punkt über das, was da ist. Und wenn du jemand bist, der generell defizitorientiert ist, dann läufst du die ganze Zeit so in deiner Familie herum und in der Gemeinde herum und du suchst und du schaust immer, wo ist hier das Problem, und du fokussierst dich darauf. Und all die anderen Dinge drumherum, die siehst du nicht mehr. Das ist, was wir miteinander machen können. Es ist, als wenn wir durch so einen Gewehrlauf gucken. Und Fußnote, von der anderen Seite sieht es übrigens genauso aus. Wenn du jemand begegnest, der so drauf ist, dann hast du die ganze Zeit das Gefühl, du stehst vor einer Flinte und du musst wirklich aufpassen, dass jetzt nicht irgendwas Schlimmes passiert, weil er immer bloß nach den Problemen und Schwierigkeiten und Defiziten sucht. Es macht keinen Spaß, um so jemand herum zu sein. Aber vor allem hilfst du niemandem, wenn du dich so verhältst. Du löst im besten Fall Angst aus oder Lähmung, aber mit Sicherheit nicht Vision und Zuversicht und Bereitschaft, sich zu öffnen und Motivation, sich zu verändern. Römer Kapitel 4, das ist eine andere Stelle, über die ich diese Woche gestolpert bin, und das ist eigentlich nur ein Teilsatz in einem Gedankengang von Paulus, den ich aber unglaublich faszinierend finde. Ich gehe jetzt gar nicht auf das Gesamtbild ein. Es geht um Abraham und inwiefern er der Vater des Glaubens ist. Und an seinem Beispiel wird Glauben erklärt. Das ist eigentlich auch sehr inspirierend. Aber um die Predigt im Rahmen zu halten, werde ich mich nicht daran verlieren. Aber er spricht über Abraham hier in Vers 17 oder ja, Ende Vers 16. Abraham, der ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Also er sagt, okay, Abraham ist unser aller Vater, Zitat aus 1. Mose, und das ist er vor Gott, und das ist der Gott, dem Abraham geglaubt hat. Und jetzt sagt er hier was über diesen Gott, dem Abraham geglaubt hat, nämlich dass er ein Gott ist, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Auch bestes Lutherdeutsch, aber überleg mal diese Aussage. Gott ist ein Gott, der das, was nicht ist, ruft, dass es sei. Das ist eine unglaublich tiefe Aussage. Überleg mal. Er sagt, Gott ist ein Gott, der sieht etwas, was und er sieht, dass das, was er eigentlich sich wünscht, noch nicht da ist. Aber er ruft das, was noch nicht ist, ins Leben, dass es sei. So wie Gott die ganze Welt erschaffen hat durch sein Wort und gesagt hat, es werde Licht und dann ist es Licht geworden. Und dann hat er andere Dinge ins Sein gesprochen. Das sagt Paulus hier und das ist immer noch der gleiche Gott. Und er macht es heute noch genauso. Und wenn wir sind berufen, Gottes Wesen mehr und mehr anzunehmen. Und wir können Menschen sein, die rufen, was nicht ist, dass es sei. Das meine ich jetzt nicht im metaphysischen Sinn von so, wow, wir sind irgendwelche, machen Zaubersprüche und dann passiert da irgendwas. Überhaupt nicht. Ich meine, dass wir, wie wir mit Menschen reden und Menschen ansehen, da etwas rufen, was noch nicht ist, dass es sei. Dass du deinen Arbeitskollegen anguckst und sagst, ja, das ist jemand, der hat keine Beziehung zu Gott und im Moment auch kein Interesse an Gott und seine Beziehung zu seiner Frau ist auch noch ein ziemliches Chaos, das habe ich schon mitbekommen. Aber ich gehe mit ihm so um, ich handle so, als wenn da noch ganz viel kommen könnte. Und möglicherweise führt das dann dazu, dass du etwas rufst, was noch nicht ist, dass es sei. So können wir miteinander umgehen, in unseren Kleingruppen, in unseren Bibelkreisen. Dass wir ineinander nicht durch dieses Rohr angucken und durch die Defizite und ständig auf die Probleme und Fehler hinweisen, sondern dass wir vor allem erstmal das sehen, was schon da ist und noch mehr darüber hinaus sehen, über all das, was noch nicht da ist, aber noch sein kann. Und dann, wenn du mal ein Problem ansprichst, dann machst du das mit dieser Vision, dass das, was noch nicht ist, werden kann. Gott sieht das Potenzial in uns. Wir lesen im Moment mit den Studenten ein Buch, das heißt, ein englisches Buch, das heißt Radical Faith. Das heißt im Deutschen würde ich sagen, nicht direkt radikaler Glaube, sondern es ist mehr gemeint von dem, wo die Wurzel des Wortes herkommt, Radix. Also tatsächlich die Wurzel des Wortes ist Radix lateinisch und heißt auf Deutsch Wurzel. Also ein Glauben, der wirklich so an der Wurzel ist, nicht irgendwie alles, was drumherum ist um den Glauben. Nee, was ist Glaube wirklich im Kern? Was ist Glaube wirklich an der Wurzel? Darum geht dieses Buch. Und der Autor redet über dieses Gleichnis vom Sämann und wie Saatkörner ausgestreut werden. Und er redet über das Potenzial von Samenkörnern. Ich habe hier aus unserem Garten das ist ein Fichtenzapfen mitgebracht. Und dieser Fichtenzapfen besteht aus ganz vielen Samenschuppen. Ich habe es nicht nachgezählt, wie viel werden das sein? Vielleicht 100, 200 Samenschuppen. Wenn du diese Samenschuppen aufbrichst, mal sehen, ob das funktioniert. Ja, da ist schon was rausgefallen, jetzt ist es runtergefallen. Mal sehen, vielleicht finde ich noch eins. Hinter jeder einzelnen Samenschuppe ist ein Samen. Und das ist im Wesentlichen ein kleines Plättchen, in dem dann auf diesem Plättchen ein kleiner Kern drauf ist. So, genau. Könnt ihr im Internet nachgucken. Hier sitzt so ein kleines Samenplättchen, behaupte ich mal. So. Jedes dieser, lass uns sagen, 200 Samenplättchen hat das Potenzial, ein Baum zu werden. Bei uns hier im Garten haben wir 3 dieser Samenplättchen, die vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber vor vielen, vielen Jahren auf den Boden gefallen sind, so wie viele andere Samenplättchen auch, und zu Bäumen geworden sind. Und ich will euch die mal kurz zeigen hier. Mal sehen, ob ich das hier rausbekomme, ohne allzu großen Schaden anzurichten. Aber guckt mal hier. Hier hinten sind diese diese Fichten, die, wo vor vielen, vielen Jahren Samenplättchen auf den Boden gefallen sind. Und, Dankeschön, meine technischen Assistenten im Hintergrund. So, und jetzt sind diese Fichten dann tatsächlich gewachsen. Da ist das aufgegangen und das Potenzial hat sich verwirklicht. Und schau mal, wie hoch diese Fichten geworden sind. Ich habe sie nachgemessen, ich schätze, sie sind inzwischen 20 Meter hoch. Das war das Potenzial dieses kleinen Samenkörbchens, was damals auf den Boden gefallen ist. Und ich stelle es mal wieder zurück. So, Dankeschön. Und jedes einzelne dieser Samenplättchen hier drinnen hat genau das gleiche Potenzial. Und je nachdem, wo diese Samenplättchen hinfallen, auf welchem Boden, wie die Umgebung ist, wie sie, wenn wir das bewusst begleiten wollen, gewässert, genährt werden, aus jedem einzelnen dieser Samenplättchen hätte das gleiche, könnte das gleiche werden. Und die Schrift sagt, dass Gottes Wort genauso ist wie ein ganzer Sack voll Samenplättchen, die alle das Potenzial haben, eingepflanzt zu werden und zu wachsen. Und das ist, was Gott in Gideon gesehen hat. Er hat ihn angeguckt, nicht wie das, was schon ist, sondern wie das, was noch sein könnte. Das ist, und für uns Christen, die älter sind, ist die Herausforderung zu sagen, ja, ich kenne schon sehr viel aus der Schrift, ich habe schon viel gelesen. Und einiges hat schon Potenzial gehabt und dieses Potenzial bewiesen. Ich habe schon solche Dinge gesehen in meinem Leben. Wie kann ich das viele andere, was auch schon gesät wurde, wirklich zusehen, dass dieses Potenzial auch Realität wird in meinem Leben? Für junge Christen heißt das, fang erst mal an, viel und regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und diese ganzen Samenplättchen, diese ganzen Saatkörner, die da drinnen sind und das Potenzial haben, zu wachsen und was zu bewegen in deinem Leben und aufzugehen und einige zu ganz großartigen Dingen zu werden. Dieses Potenzial kann überhaupt nicht annähernd freigesetzt werden, wenn du nicht zulässt, dass diese Samenkörner in deinem Leben gestreut werden. Das ist, warum wir die Bibel lesen, dass wir all die Dinge, die Gott dort, uns dort kundtut, säen können und freisetzen können. Das ist in diesem Gleichnis des Sämanns, auf das ich hier auch nicht weiter eingehe, einfach sehr gut beschrieben. Im Glauben gegründete Gemeinschaft. Lass uns eine im Glauben gegründete Gemeinschaft sein. Lass uns unser eigenes Leben mit einer im Glauben gegründeten Perspektive angucken. Nicht so wie Gideon hier am Anfang, der bloß diese ganzen negativen Punkte benannt und gesehen hat und eigentlich dieses Potenzial gar nicht sehen wollte, aus Angst, dass das, was da noch kommen könnte, zu groß und zu schwierig sein könnte. Und Gott hat immer wieder dieses Potenzial angesprochen. Er hat gesagt, das sehe ich in dir, das sehe ich in dir. Ich glaube, dass du mit mir zusammen die Midianiter schlagen kannst wie einen Mann. Wie siehst du deine eigene Biografie an? Wie siehst du die Geschichte der Gemeinde an? Siehst du sie durch dieses Rohr? Und da ist was nicht, und da war ein Problem, und da ist eine Schwierigkeit. Oder bist du in der Lage, den Blick zu weiten und das große Bild zu sehen und Gottes Führung und Leitung zu sehen über Jahrzehnte inzwischen in unserer Gemeinde? Im Glauben gegründete Gemeinschaft. Drei kurze Punkte, über die wir vielleicht als Bibelkreis diskutieren sollen. Was bedeutet es, eine im Glauben gegründete Gemeinschaft zu sein? Im 1. Johannes Kapitel 4 heißt es, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht ist nicht in der Liebe. Eine im Glauben gegründete Gemeinschaft zu sein, heißt, dass die Liebe über die Furcht gewinnt. Die, wie heißen diese Tiere in Afrika, die den Herden immer rumlaufen? Gazellen, genau. Ich habe mir vorher gefragt, mir ist das Wort wieder entfallen. Wenn du diese Gazellenherden siehst, die arbeiten zusammen und sie haben einen gewissen Schutzmechanismus, nämlich dass wenn sie dort auf einem Feld sind und dort Gras essen alle zusammen und den Kopf nach unten haben, wenn einer einen einzigen Ast knacken hört, irgendwo im Gebüsch, dann hast du es vielleicht in diesem Tierfilm gesehen, plötzlich guckt diese Gazelle auf, schreckt auf. Und was da passiert, ist, dass ein Hormon freigesetzt wird, das heißt Cortisol. Und das Cortisol führt dazu, dass alle möglichen Dinge im Körper aktiviert werden, wie dass der Herzschlag sich erhöht, dass die Aufmerksamkeit sich erhöht, dass Kraft freigesetzt wird, falls man jetzt gleich fliehen muss. Und diese eine Bewegung einer Gazelle führt dazu, dass die anderen Gazellen die gleiche Bewegung machen. Und das im gleichen Moment, dann innerhalb von Sekunden durch die ganze Herde hindurchgesetzt, sich dieses Cortisol ausbreitet in jedem Körper und diese Herde fluchtbereit ist und aufmerksam ist, damit bloß nicht ein gefährlicher Löwe kommt. Ich glaube, dass wir als Gemeinde nicht so leben müssen. Ich glaube, dass wir nicht von Furcht und Angst gesteuert sein müssen und dass wir nicht, und da hast du einen wichtigen Anteil daran. Wenn du ein Problem siehst, kannst du sein wie diese Gazelle, die sagt so, oh nein, was passiert hier? Wie kann das sein? Wahrscheinlich passiert was ganz Schreckliches. Wir müssen bereit sein zu fliehen, wir müssen bereit sein zu kämpfen. Und diese Panik verbreitet sich wirklich wie ein Virus, wenn wir angstgesteuert sind. Und dann laufen wir vor dieser potenziellen Gefahr weg, anstatt hinzugehen mit Zuversicht und rauszufinden, was da wirklich los ist. Und im Zweifelsfall sogar bereit sein zu helfen. Und anstatt in diese eine Richtung zu gehen und Panik zu verbreiten und sich nicht zu kümmern um dieses potenzielle Problem oder die potenzielle Situation, wo ich jemandem helfen können müsste, gehen wir dann auch gar nicht hin. Wenn wir eine defizitorientierte Gemeinde sind und eine angstgesteuerte Gemeinde. Aber Johannes sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Die Liebe gewinnt über die Furcht. Und die Liebe führt dazu, dass wir dann auf die Gefahr, auf die potenzielle Gefahr oder auf das potenzielle Problem zugehen. Mit der Haltung, ich kann helfen, ich will helfen und lass uns mal sehen, ob wir hier ein Stück weiterhelfen können. Eine ganz andere Haltung. Im Glauben gegründete Gemeinschaft heißt, Liebe, sich für Liebe zu entscheiden, statt für Furcht. Im Glauben gegründete Gemeinschaft heißt mehr Gnade, weniger Gericht. In Hebräer Kapitel 4, Vers 16, meine ich, ist dieses Bild geschrieben. Ihr könnt es auch für euch als Bibelkreis mal diskutieren. Dass wir mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade hinzutreten können, weil wir einen Hohepriester haben. So, wiederum, viele Konzepte auf einmal. Aber dieser Hohepriester im Volk Israel, das war der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes versucht zu erklären, dass Jesus genau diese Funktion hat. Er vermittelt zwischen Gott und den Menschen und er stellt sicher, dass wir in Gottes Augen nicht schlecht gesehen werden, nicht negativ gesehen werden, nicht sündenbeladen gesehen werden. Und daran denken wir auch gleich im Abendmahl, dass Jesus genau das gemacht hat. Und weil das so ist, können wir mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade hinzutreten. Können wir zuversichtlich auf Gott hinzugehen. Und obwohl Gott auf diesem Thron sitzt, obwohl Jesus auch auf diesem Thron sitzt und auch die Rolle eines Richters hat, können wir mit Zuversicht auf ihn zugehen, weil wir Gnade verstehen. Und weil wir verstehen, dass diese Vergebung wir empfangen und wir nicht vollkommen und perfekt sein müssen, um vor Gott zu bestehen, weil Gott ein liebender und vergebender Vater ist. Im Glauben gelebte Gemeinschaft heißt mehr Gnade, weniger Gericht in unserer Gemeinde. Und drittens, im Glauben gelebte Gemeinschaft heißt Vision, nicht Inspektion. Vision, nicht Inspektion. Wir hatten einen ganz tollen Englischlehrer, Herr Kirschbaumer. Es war, glaube ich, die 5., 6. Klasse oder so. Wir waren alle große Fans von ihm. Er war gerade mit seinem Referendariat fertig. Und es war einfach jemand, der konnte dir einfach Freude am Lernen vermitteln. Du hast immer das Gefühl gehabt, dass Englisch, was ganz großartig ist und viel Spaß macht und dass man damit ganz viel machen kann. Und es war, ich habe oft überlegt, was genau hat er gemacht? Und möglicherweise war es gar nicht so sehr, was er gemacht hat, sondern einfach, wer er war. Er war einfach ein Mensch, der ja vielleicht genau dieses Potenzial gesehen hat in uns Schülern und versucht hat, dieses Potenzial zu wecken. So. Und dann kam in Bayern alle paar Jahre mal unangemeldet die Schulinspektion. Da kamen dann so ein paar Männer in grauen Anzügen und Frauen mit weißer Bluse und grauem knielangen Kostümrock und sind unangekündigt aufgetaucht, haben in der ersten Stunde der Schulleitung mitgeteilt, heute ist Schulinspektion und dann sind sie, also ohne vorher irgendwas angekündigt zu haben, haben sich in Unterrichte reingesetzt, haben sich die Pause angeguckt, haben sich den Schulbetrieb angeguckt. So wie er halt an einem normalen Tag abläuft. Und so saßen dann bei Herr Kirschbaumer in der letzten Reihe die Schulinspektoren, die graumelierten Männer. Es war so wie bei Momo, diese grauen Männer, die die Zeit stehlen. Irgendwie so, es war eine relativ finstere Atmosphäre. Und ich habe gemerkt, wie der Lehrer einfach sehr befangen war. Da war irgendwas anders. Er war überhaupt nicht so innerlich frei, obwohl er doch so ein großartiger Lehrer ist, weil die Inspektoren da saßen und sie wussten, sie sind nicht hier, um zu sehen, wie großartig alles ist. Die wollen wirklich sehen, ob es nicht vielleicht doch irgendwas nicht stimmt. Hier. So wirkt es zumindest für mich als Schüler, soweit ich das überblicken konnte. Im Glauben gelebte Gemeinschaft heißt Vision, nicht Inspektion. Wir wollen einander gläubig angucken. Ich habe die Woche ein Gespräch mit jemandem gehabt und die Person hat einfach das Bedürfnis gehabt, jemand anderem zu zeigen, wo es ein Problem gibt und was es zu verändern gibt. Und das war grundsätzlich erstmal ein guter Impuls. Die Person wollte helfen. Und dann hat sie ein Gespräch gehabt, aber sie hatte das Gefühl, dass es vielleicht doch noch nicht so ganz angekommen ist. Und dann haben sie ein zweites Gespräch gehabt. Und jetzt kam sie zu mir und hat gesagt, ja, ich sehe aber immer noch, dass hier was noch zu verändern ist. Und ich würde gerne nochmal mit ihm sprechen, wie kann ich das machen? Und dann habe ich ein bisschen drüber gesprochen und sie hat dann eine Bibelstelle zitiert, 1. Thessalonicher 5. Also die Unordentlichen weist zurecht, tragt die Schwachen. Ne? Genau, das ermutigt die Kleinmütigen, tragt die Schwachen. So. Und sie hat gesagt, naja, also wir haben über diese Stelle gesprochen und sie hat gesagt, naja, aber man soll doch dann was machen, wenn es da ein Problem gibt. Und dann habe ich sie gefragt, naja, überleg mal, wie viel Prozent ist diese Person unordentlich? Wie viel Prozent ist sie kleinmütig? Und wie viel Prozent ist sie schwach? Was denkst du? Sie hat überlegt, ja, vielleicht so von der Relation so 30% unordentlich. 40% kleinmütig und 30% schwach. Und klar, so kannst du deinen Bruder angucken. Du kannst deinen Bruder angucken und sagen, unordentlich, kleinmütig, schwach, macht in der Summe 100%, das ist mein Bruder. Und ich sage, naja, könnte sein, dass es so ist. Aber möglicherweise, und so wie ich ihn wahrnehme, ist es vielleicht mehr 5% unordentlich, 5% kleinmütig, und 5% schwach. Und sonst 85% ein ganz großartiger Typ. Überlegt mal, wie eure Gruppe aussehen würde ohne diese Person. Du willst sie doch nicht weghaben. Ja, natürlich nicht, aber ich will, dass sie das auch sieht. Ja, klar, aber er braucht von dir vor allem Bestätigung, Bestärkung von dem vielen Guten, was schon da ist und von dem Potenzial, was da noch kommen kann, dass du mit gläubigen Augen anguckst. So. Im Glauben gelebte Gemeinschaft, was heißt das? Das heißt Vision, nicht Inspektion. Und in Römer Kapitel 5 sehen wir, wie Jesus genau diese Haltung hatte, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Römer Kapitel 5, Vers 6. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Siehst du, wie Jesus diese im Glauben gegründete Haltung hatte? Er sagt, Paulus sagt, Jesus ist schon für uns gestorben, als wir noch schwach waren, als er noch gar nicht so viel da war und wenig Hoffnung da war, dass wir uns tatsächlich verändern könnten. Aber da, auch da hat er schon das Potenzial in uns gesehen, was da noch raus werden könnte. Und so sieht Gott in jedem das Potenzial, so wie jedes einzelne dieser Saatkörner hier drin und das Potenzial hat, so ein großartiger Baum zu werden. So hat Gott sich entschieden, also hat Jesus sich entschieden, am Kreuz zu sterben für unsere Sünden, damit unsere Sünden vergeben werden können, zum Zeitpunkt, dass wir es noch überhaupt nicht wert waren, noch überhaupt nicht abzusehen war, dass dieses Potenzial sich entfalten würde. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten, um des guten Willen, wagt er vielleicht sein Leben, klar. Wenn du schon siehst, dass jemand auf dem Weg ist, dann ist es leicht, an ihm zu glauben. Glaube es fängt aber da an, wo noch gar nichts da ist. Und das ist, was Jesus versucht hat zu machen, dass er durch seinen Tod am Kreuz das, was noch nicht ist, sprich, dass es sei. Mit der Vision und dem Glauben, dass wir noch zu Menschen werden können, die Gott ähnlicher werden und Gott nachfolgen. Christus, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Lasst uns, wenn wir das Abendmahl feiern, einfach daran denken, wie Jesus diese Haltung hat. Für uns zu sterben, zum Zeitpunkt, wo noch gar nicht abzusehen war, dass sich dieses Potenzial tatsächlich entfalten wird. Und dass Jesus auch bereit war zu sterben, selbst wenn viele Menschen ihr Potenzial niemals entfalten werden. Nämlich das Potenzial, Gott ähnlicher zu werden, hier auf der Erde. Das ist Jesu Haltung und lasst uns mit der gleichen Haltung miteinander umgehen und darüber jetzt nachdenken, wenn wir das Abendmahl feiern. Ich bete für uns, bevor wir das Abendmahl feiern. Vater, danke für Jesus, Gott, und für das, was er uns vorgelebt hat, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns ansieht und durch sein Wort versucht, das, was noch nicht ist, so zu sprechen, dass es sei. Dass du versuchst, durch dein Wort uns so zu sprechen, dass das, was da noch kommen kann, sich entfalten kann. Hilf uns, dein Wort zu wertschätzen. Hilf uns, deinem Wort Raum zu geben. Hilf uns, die Zeit zu nehmen und zu finden, um in dein Wort zu gehen, dass du zu uns so sprechen kannst, dass das, was noch nicht ist, dass es sei. Hilf uns, im Herzen offen dafür zu sein, uns zu verändern, in dem Glauben, dass wir nicht wie Gideon da sind und uns im Kelter verstecken und da irgendwie unserer Arbeit nachgehen und hoffen, dass es irgendwie vorbeigeht und uns gar nicht trauen, dafür offen zu sein, dass da noch so viel Potenzial da ist, sondern hilf uns, uns zu sehen, einander zu sehen, wie Jesus uns gesehen hat. Danke, dass wir, wenn wir jetzt das Brot essen, dass wir daran denken können, dass Jesus bereit war, dass sein Leib gebrochen wird für uns, damit wir unser Potenzial entfalten können. Danke, dass wir, wenn wir jetzt den Wein oder den Saft trinken, daran denken können, dass Jesu Blut für uns geflossen ist, damit unser Potenzial sich entfalten kann. Und dass Jesus das bereit war zu tun für uns, ohne sicher zu sein, dass es tatsächlich so kommen würde. Und das ist wirkliche Liebe, Vater. Und danke, dass wir das durchs Kreuz erfahren dürfen. In Jesu Namen bete ich. Amen.